Willkommen bei Zunge im Ohr, der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
Hallöchen, meine Lieben. Ich bin es wieder und heute einmal ganz kurz zur Einleitung alleine. Genau, Mathieu und ich haben uns ja lange Zeit nicht gemeldet, seit unserem Urlaub in Portugal eigentlich, weil bei uns auch einiges dann im Leben passiert ist, wie das halt manchmal so ist im Leben. Es passieren halt Dinge. Deswegen hat man dann oftmals keine Zeit, sich zusammenzusetzen und einen Podcast aufzunehmen. Diese Zeit haben wir aber tatsächlich zum Glück wieder gefunden. Und zwar, als wir das erste Mal nach doch langer Zeit, also seit dem Urlaub eigentlich, wieder zusammensaßen. Und zwar war das hier in Berlin, wo ich seit neuestem hingezogen bin. Zumindest für ein paar Monate. Wir wollen ja uns nicht hier übernehmen. Genau, und dadurch haben Mathieu und ich uns halt hier in Berlin erst sehen können. Natürlich auf Abstand, weil ich muss schon sagen, Berlin denkt schon so ein bisschen, dass sie Corona überwunden haben. Aber an der, ja, an den steigenden Infektionszahlen sehen wir, dass dem leider nicht so ist. Aber gut, darüber hinaus hatten wir ein sehr, sehr tolles Gespräch. Und ich wollte einmal ganz kurz eine kleine Einleitung machen, da wir das allererste Mal ungeplant Gäste hatten. Wir waren zu Hause bei einer sehr, sehr guten Freundin von uns, auch ursprünglich von Mathieu, mittlerweile auch von mir. Vera Tavares heißt sie. Sie war sogar vor einigen Jahren bei The Voice of Germany. Das war, ich glaube, 2 Jahre nach meiner Teilnahme an Topmodel. Und ich war sogar auch dabei, um sie zu unterstützen, weil ich ja so das Mediengeschäft im Fernsehen schon so ein bisschen kannte. Genau, sie ist meiner Meinung nach viel zu früh rausgeflogen. Sie hat eine unglaubliche Stimme. Sie kommt von den Kapverdischen Inseln und ja, sie hat jetzt seit einiger Zeit einen Partner, Mick Doné. Den kennen vielleicht auch einige von euch. Der war nämlich einer der ersten erfolgreichen Teilnehmer an The Voice of Germany, schon einige Jahre her, aber vielleicht erinnern sich ja einige von euch an ihn und die beiden sind jetzt zusammen und siehe da, seit 9 Monaten haben sie ein süßes kleines Kind, den Vincent Lewis, ein wunderschönes, ruhiges, entspanntes Kind. Ich bin ja nicht so mega der Kinderfan und ich muss echt sagen, dieses Kind ist das einzige Kind auf der Welt bis jetzt, was ich einfach toll finde und mag. Ja, und ich wollte euch einmal ganz kurz vorher Bescheid geben, dass die Situation auch audiomäßig ein bisschen ausgeufert ist und wollte euch eigentlich nur mit einer kurzen, guten Tonspur einleiten, dass jetzt vielleicht die nächsten 45 bis 50 Minuten ein bisschen tonmäßig, ja, verrückt werden, da der Kleine natürlich auch immer mal wieder zwischendurch seinen Senf dazu geben wollte, den wir natürlich nicht verstehen können, weil er halt in Babysprache spricht und sich auch einige Male an das Mikro rangetastet hat und zwar nicht allzu sanft. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem, dass es zustande gekommen ist. Die beiden waren halt dabei und wir haben auch sehr, sehr witzige Gespräche. Wir haben auch ernstere Themen gehabt. Black Lives Matter war ein bisschen dabei, da Vera ja auch Person of Color ist und es geht auch ein bisschen um Feminismus, aber halt auch viel um einfach nur Quatsch. Wie das halt so ist, bei uns ist es sehr durchmischt. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und freue mich erstmal, dass das jetzt unsere ersten 3 eigentlich ungeplanten Gäste waren. Viel, viel Spaß beim Hören, meine Lieben. Ich wollte dir das nicht sagen, solange sie dein einziges Baby war, aber jetzt, wo wir Vincent vor allem haben, kann ich es dir sagen. Und sie ist ja auch nicht hier. Ich werde es ja auch nie zu spüren geben. War immer höflich. Ja. Aber irgendwie, wir haben es nicht gerafft.
Also für die Hörer, damit sie verstehen, Elena spricht hier mit Vera und Vera hat ihr süßen Chihuahua. Sohn.
Chihuahua? Nein, schon ein Menschenbaby bekommen.
Das ist ein Menschenbaby, der heißt nur Chihuahua, ja. Der sitzt bei ihr auf dem Schoß und ist ein Wonneproppen und unheimlich aktiv und schon sehr, sehr schwer für sein Alter.
Der ist jetzt wirklich dick. Und wie macht ihr das beiden? Ihr seid beiden so dünn und er ist so ein richtiges
Mutter. Weil er dick ist und wir ihn tragen müssen, sind wir dünn.
Ah, deswegen hast du auch so ein Bizeps, Michael. Jetzt wissen wir es.
Ja, das ist
von wegen angeboren.
Das ist Michael, der Vater von dem Wonneproppen. Und ja, wir sitzen hier in einem wunderschönen Garten und dachten uns mal, wir öffnen dieses Konzept ein bisschen.
Ja, Mathieu hat mich überredet. Das ist schön. Ja, gezogen. Er hat mich schon überredet einfach, damit er mich danach nicht mehr nerven kann und nicht mehr sagen kann, ich hätte es nicht probiert.
Ja,
einfach
hast
mal
du gesagt,
die Konversation zu öffnen.
Vorher hast du noch gesagt, ich habe Angst vor Veränderungen und bist gerade aus
Hamburg.
Das ist
sehr privat, Mathieu. Ich finde das ein bisschen problematisch, dass du das jetzt hier einfach so eröffnest.
Du bist gerade vor wenigen Wochen plötzlich aus Hamburg verschwunden und bist nach Berlin gezogen. Das ist so eine Veränderung.
Ja, das ist ganz klein, minimal Veränderung.
Und wie fühlst du dich in Berlin?
Nicht so klein.
Ja, ich bin noch nicht so richtig angekommen, aber passiert das jemals? Ich weiß es nicht.
Dass man ankommt? Wichtig ist nicht anzukommen, wichtig ist der Weg.
Oh Gott, der Weg. Ach komm, hier wollen wir das Ganze locker nehmen und einfach da hier und da kommt der mit dieser billigen Philosophie.
Das ist schon ein bisschen Billofi so. Ja, aber erzähl jetzt mal, wo ist dieser Hund? Wo ist Manila, der Chihuahua?
Langes Schweigen.
Na, ich?
Ja.
Du erzählst.
Ach so, nee.
Nein, Manila ist jetzt einfach in Hamburg, wo du weggegangen bist.
Ach, was macht sie denn da alleine?
Sie ist mit Rolf. Ah, wir nehmen keinen Namen.
Sie ist keine. Mit R-Punkt? Was macht sie denn mit R-Punkt?
Mit der R-Punkt,
der babysittet
sie. Vier, fünf Tage auf sie aufpasst und jetzt ist schon fast zehn.
Verkraftet R-Punkt eigentlich, dass du einen dauerhaften Mann hast? Und ein Kind mit diesem Mann?
Und warum?
Weiß ich nicht, frage ich mich einfach.
Ja, du hast vollkommen recht, du hast einen guten Instinkt. Deswegen hat er sich am
Manila, das
Manila geholt.
Echt? Ein Stück von Vera bei sich zu
ja, haben. Richtig.
Ich sehe das auch so.
Ist das so? Ich wusste nicht. Aber jetzt, echt? Du
obwohl,
findest das? Nein.
Steht der auf Frauen überhaupt?
Doch.
Ja, natürlich. Ich auch schon gefragt.
Stimmt, der hatte mal eine Frau, ne? Ja.
Oh mein Gott, das ist. Ich hoffe, R-Punkt. Das ist ja kein Podcast.
Nein, aber, absolut wird R-Punkt kein Podcast.
Nein, Rolf ist ein wunderbarer Typ.
Rolf?
Mathieu!
Wunderbar.
Nun gut. Aber Mathieu, erzähl doch mal, wie laufen denn deine Theaterproben?
Ja. Super. Ich bin glücklich. Ich habe zwei wunderbare Frauen. Ich bin der Pascha, ich bin in der Mitte.
Das
ich
kennst du.
Ich spiele ein englisches Arschloch. Und das sind also drei Kernphysiker, die alle in einem Kernkraftwerk gearbeitet haben, was also explodiert ist. Mhm. Da gab es einen GAU. Weißt du, was GAU ist?
Ja, nee.
Größter anzunehmender Unfall.
Ach, daher kommt das Wort.
Ja. Gaudi. Und kommt Gaudi?
Nicht Gaudi.
Gaudi ist ja was anderes.
Und Gouda ist ein Käse. Ach, GAU kommt
und
das
Wort. Und Gaudi ist auch spanischer Architekt.
Ja, aber das weiß ich nicht. Aber
GAU. G, groß G, groß A, groß U.
Aber was ist Gaudi? Ich habe jemals gehört.
Gaudi ist Freude, ist Spaß.
Ach, du Gaudi. Ist das?
Ja.
Ja.
Okay.
Der richtige Gaudi.
Du Sau Gaudi.
Aber also Mathieu hat jetzt wieder angefangen zu proben, weil ja Theater jetzt wieder geht tatsächlich seit Corona das erste Mal wieder.
Ein bisschen, ja. Wir sind die erste Show.
Wie sind da die Voraussetzungen? Also dürfen da, wie viele Leute dürfen da rein?
Das dürfen etwa, wenn du ein funktionierendes Hygieneprinzip bei der Gesundheitsbehörde und beim Senat eingereicht hast und die Erlaubnis bekommst und die Vorschrift noch einhalten.
Das heißt, du hast dich auch unten noch ein bisschen gewaschen?
Ausnahmsweise manchmal. Michael.
Ich glaube, das ist nicht sexuell übertragbar, dieser Virus.
Boah, wer war? Schmierinfektion. Nicht Schmierchen-Infektion, das war Tropfen.
Aber da musst du dir schon sehr viel rumschmieren. Also ich halte ganz normal, ich trage auch beim Sex eine Maske, also so ist das
nicht. mit deinen ganzen Frauen, mit deinem Harem in
naja,
Hamburg?
Mit meinen Partnern habe ich ja keinen Sex. Man darf die Drogen, die da nehmen, keine Drogen, ja?
Genau. Mit Partnern meint er Schauspielkolleginnen.
Ja, genau.
Natürlich.
Und ich habe also mit der wunderbaren Marion Kracht und die andere heißt leider auch Marion, Marion Martinsen, die ist toll. Und die dürfen wir auch jetzt Bibi nennen, um sie auseinanderhalten zu können. Mhm. Und ja. Und diese drei Kernphysiker treffen sich also. Er hatte natürlich was mit beiden Frauen. Und die lügen sich zwei Stunden lang an.
Okay.
Wie in jedem guten englischen Stück.
Ich kenne das Stück, weil ich es mit dir in Portugal gelesen habe. Und das war unglaublich lustig. Also allein so diese Dynamik zwischen den dreien, weil du bist ja mit einer verheiratet seit 30 Jahren und die
38
andere, andere, die zu Besuch kommt, ist die, naja, Affäre, aber die hat er auch schon 20 Jahre nicht gesehen, glaube ich.
Sagt er.
Sagt er zumindest. Aber eigentlich weiß die Frau ja auch, dass die beiden was hatten.
Richtig.
Ja.
Wie jede Ehefrau
und
weiß.
Und das Perverse an diesem Stück ist natürlich nicht nur diese Voraussetzungen, die wahrscheinlich gar nicht mal so selten vorkommt, dass Männer Affären haben und sie dann zu Hause einladen und so tun, als sei nicht, sondern dass die alle verstrahlt sind bis zum den Zehenspitzen, ne?
Ja.
Erzähl mal warum.
Die wissen alle, weil die waren eben Kernphysiker in diesem Kraftwerk am Strand von Südengland und da gab es einen GAU. Mhm. So, alles verstrahlt worden. Und die Verstrahlung kann schnell zum Tod führen, kann aber auch 15 Jahre dauern. Mhm. Aber sterben wirst du an den Schäden durch die Strahlung.
Ja.
Und ja, und diese Leute, das ist am Anfang sehr komisch, aber es kommt dann doch zu einer ernsteren Thematik, dass nämlich die Geliebte, die er übrigens nicht eingeladen hat, sondern dass die gekommen ist, dass die einfach sagt, ich bin hier.
Oh, warte, Vincent will mit uns kommunizieren.
Nein, mein Kleines.
Ich glaube, Vincent ist ein bisschen böse, dass wir ihn jetzt ungefragt reingeholt haben in diesen Podcast und er noch nicht mal eine Einverständniserklärung unterzeichnet hat.
Das war Interviewtraining. Hat er
noch nicht mal Interviewtraining?
Das ist Interviewgeist.
Ich glaube, es ist deine Schlafenszeit jetzt, nicht?
Nee, ich wollte Wasser trinken. Ja, doch.
Ah, ja.
Nee, ungefähr. Weiß ich nicht.
Das weiß man nicht so genau. Theater, er macht auch Theater. Wie du?
Vera ist eine tolle Mutter. Ist es jetzt seine Schlafenszeit? Ich weiß es eigentlich nicht. Also, er macht
das ist die beste Antwort, wenn du ein bisschen länger aufbleiben willst.
Ich weiß eigentlich nicht, du. Also, der wird sich freuen, wenn der irgendwann mal 15 ist. Mama, ist jetzt eigentlich schon meine Schlafenszeit? Ich weiß es gar nicht. Guck einfach mal, wie du dich fühlst. Wenn du erst um 3 Uhr morgens pennst, dann ist es halt so.
Aber ich habe das Gefühl, dass Vincent das erste kleine Kind ist.
Ja, was ich mag.
Was du magst?
Ja, das ist wirklich so.
Das warum ist das so?
Ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja in Paris kennengelernt. Vielleicht kann ich auch noch mal kurz erzählen, dass wir in Paris Mathieu's 70. Geburtstag gefeiert haben letzten Sonntag.
Er hat meinen Bizeps geerbt.
Deswegen mag ich ihn, ne? Ich fühle mich einfach sehr angezogen von seinem Bizeps. Er hat einen kleinen Pummelbizeps auf jeden Fall, ja.
Naja, er ist schon ziemlich, wollen wir sagen,
komm, drück ihn mal
pummelig.
Durch.
Ich war aber genauso. Heute bin ich hager. Man hat mich in einen Eimer gesetzt. Das war ein großer, breiter Eimer und da kam ich nicht wieder raus.
Ja, du warst
da
so.
Da war ich wie ein Korken in einer riesigen Weinflasche, ja.
Weinflasche. Aber Vincent ist tatsächlich so entspannt.
Ich war noch dicker als er.
Du warst ein Kork?
Ein Korken.
Ah, ein Kork.
Ich wog bei meiner Geburt 5 Kilo. Ich hätte meine Mutter fast umgebracht.
Ja. Du bist so dünn.
Ja, heute, genau, deswegen sage ich auch.
Bei ihm wird es ähnlich, ja. Gut, bei den Genen, die er hat,
der wird schon
kapverdische Gene, das ist bestimmte.
Naja, hat ja auch bayerische Gene. Also
so ja, aber die können nicht viel. Die können nur Bizeps. Die kapverdische. Und anscheinend können sie auch Musik, aber ja. die habe ich noch nicht gehört.
Der ist mit Musik schon im Mutterbauch aufgewachsen, das finde ich eben toll.
Ja, Michael oder Vincent. So. Vincent ja auch.
Vincent, ja.
Er ist ein sogenannter Kreodler.
Kreodler.
Kreola hat Bayer.
Geil, Kreodler. Ja. Wie jodelt man denn auf Kreolisch, Vera?
Ja, Kreolisch.
Auf Kreolisch.
Das ist so wie die Ziege.
Ja, das war noch ein bisschen hysterischer. Die war so.
Unsere Ziege sind auf den Gabern.
Und er grinst immer, ganz egal, was er hört.
Ich glaube, er ist auch ein bisschen erschrocken
worden. Nein, schau mal das Lächeln.
Das ist ein bisschen wie eine bekiffte oder eine besoffene Ziege gerade.
Er hat überhaupt keine Probleme, weil er hat, seit er gezeugt wurde, hat er immer nur gute Stimmung gehabt und so.
Er lacht richtig toll.
Ja,
aber wenn ihr Vera sehen könnt, dann würden
wir auch lachen.
Sieht auch ein bisschen aus wie eine besoffene Ziege gerade. Ja, Vincent kann tatsächlich lachen. Ich glaube, das hört man. Jetzt hat es gemerkt. Sobald er ans Mikro kommt,
der ist so kamerageil. Das kannst du überhaupt nicht vorstellen. Sogar wenn er an ihrer Brust liegt, wenn du mit einer Kamera hinkommst, dann hört er auf zu saugen und grinst in die Kamera. Das habe ich noch nie gesehen.
Das heißt, er wird auch ein Showman.
Oh ja.
Er ist vor allem ein Casanova.
Ich glaube, ein Stand-Up-Comedy-Typ.
Stimmt, der ist gerade aufgestanden.
Das wäre witzig.
Ja. Ich glaube, er hatte viel zu erzählen. Wird über Elena erzählen, ob Mathieu erzählen, ob seine Mutter, sein Vater, Corona.
Vielleicht doch hat er was über seine Freundin zu erzählen. Oder seinen Freund.
Über seinen Freund? Nee, heutzutage in Deutschland politisch korrekt ist ja Freundin.
Was?
Man muss eine Pause machen zwischen dem Männlichen und dem. Ja, das ist mega nervig. Wenn man zum Beispiel irgendwo sagt, ja, alle Lehrer.
Innen.
Man muss immer diese Pause machen, das ist sozusagen der Slash, also der Schrägstrich.
Nee, oder?
Doch, es ist wirklich im politisch korrekt. Man merkt das auch bei zum Beispiel einigen Politikern, die ein bisschen weniger konservativ sind und einfach immer nur die männliche Seite staten. Zum Beispiel bei den Grünen gibt es eine, die sagt das immer, auch wenn sie im Bundestag spricht, immer, ja, an alle Vertreter. innen dieser Meinung bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das in Zukunft bei all den Parteimitgliedern innen auswirkt. Und ich denke so, oh Gott, das hört sich so behindert an. Aber das ist politische Korrektheit. Deutschland halt, der Allmann.
Sind wir denn so politisch korrekt?
Wir? Nö. Aber wir sind ja auch alle nicht Allmann. Wir haben einen neuen Kiosk in Ottensen. Der heißt Almas. Und es wäre so witzig, wenn man da einfach ein N dazwischen packen würde und dann würde der Allmanns heißen. Das wäre einfach funny. Naja.
Hm. Fehlt dir denn Hamburg? In Hamburg ein bisschen?
Nee, gar nicht. Wow. Das ist interessant. Ich hätte das nicht gedacht.
Ich bin in Hamburg.
Ja, du kommst ja nicht rumheulen. Wenn du nach Paris fliegst, da denkst du auch nicht an Hamburg.
Deswegen regnet es da immer.
Was?
Deswegen regnet es sowieso immer in Hamburg.
Das stimmt gar nicht.
Michael. Das stimmt gar nicht.
Achso, an alle Hamburger und an alle Hamburger innen da draußen. Ihr könnt zu Matthias Premiere kommen. Wann ist denn die?
Die ist am, was weiß ich, ich glaube am 6. September und am 5. ist eine Generalprobe. Ach, um deine Frage zu antworten, also das Hygienekonzept ist angenommen worden, das hat bestimmte Umwälzungen zur Folge. Es wird etwa ein Viertel der Plätze darf besetzt werden.
Ein Viertel?
Ja.
Okay.
Weil hinten müssen zwei Plätze frei sein, seitlich müssen auch zwei Plätze frei sein zwischen den Leuten. Da kommen also statt 400 Leuten, kommen dann nur...
Wie denn in Berlin? Die müssen auch immer alle mit 2 Quadratmeter Abstand tanzen.
Ja.
Aber was ist zum Beispiel, wenn jemand so breit ist, dass er 2 Plätze für seinen Hintern braucht? Wie wird es dann geregelt?
Dann muss er halt 8 Plätze bezahlen.
Aber das verstehe ich zum Beispiel im Flugzeug nicht. Weil dafür, dass die fliegen dürfen jetzt wieder, wo ja wirklich mal 1,5 Stunden mit, weiß ich nicht, wie viele Menschen passen in ein normales Passagierflugzeug? 200, 300?
200, das kommt auf ein Flugzeug, von 200 bis 250.
Ja, aber so ein normaler Doppelreisitzer, doppelseitig. Da verstehe ich es halt nicht, warum da nicht mal in der Mitte ein Platz ist.
Vollkommen
jetzt,
richtig.
Das verstehe ich nicht.
Das hat mein Arzt mir auch gesagt.
Ja.
Wenn jemand aus Argentinien mit einer offenen Tuberkulose im Flugzeug sitzt, ja, dann musst du normalerweise, was weiß ich, 3 Reihen links, rechts, hinten, vorne freilassen.
Ja. Und bei Corona irgendwie ist das ein bisschen Lappen.
Ja, ja.
Müssen auch alle mit Maske drin sitzen in der ganzen Zeit?
Im Flugzeug ja.
Nee, ich weiß, aber ich meine im Theater.
Nee, brauchen sie nicht. Aber das Problem ist, dass zum Beispiel wir auf der Bühne dürfen nicht die Requisiten der Partner anfassen.
Oh, ist das
heißt zum
unnötig.
Beispiel, ich darf nicht, wenn ich Rose, meiner früheren Geliebten, ein Glas einschenke von seinem selbstgemachten Fusel, dann darf ich nicht das Glas anfassen, ihr einschenken und dann das Glas geben. Ich muss das Glas auf dem Tisch stehen lassen, ich muss einschenken und sie muss es sich selbst nehmen.
Ja,
das ist sehr, sehr
unhöflich, klar.
Merkwürdig, ja.
Aber du holst schnell so dein Desinfektionsspray raus.
Das Komische ist eben, dass sie auch alle verstrahlt sind, als ob sie alle Corona-infiziert werden. Das ist ein dystopisches Stück und passt genau in diese Pandemie.
Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Also ich würde allen Leuten raten, die ein bisschen Theater interessiert sind, in Hamburg am 6. September zu dieser Premiere zu gehen. Ich habe das schon gelesen und es ist wirklich fucking funny. It's pretty funny.
Ja, aber erzähl doch mal was über deine Zeit in Berlin.
Was soll ich denn erzählen? So, ich bin komplett überfordert.
Ja, wo warst du denn gestern Nacht?
Gestern Nacht war ich in meinem Bett, tatsächlich. Das war wundervoll. Gestern
weich nicht aus.
Naja, es stimmt aber. Ich war ab 22 Uhr war ich zu Hause.
Nein.
Doch, klar. Ich war um 20 Uhr noch mit 2 sehr, sehr guten Freunden aus Hamburg hier essen. Bei mir im Prenzlauer Berg in der Nähe, in so einem Dumpling-Restaurant vegan. Das war ziemlich geil. Boah, das ist auch so krass, Alter. Berlin ist einfach die vegane Hauptstadt der Welt.
Ehrlich?
Sagt man, ja. Mit Tel Aviv zusammen ist es... Und London ist auch krass momentan, aber... Man sagt, es ist die vegane Hauptstadt der Welt, weil hier war es schon cool, bevor es cool wurde. Vor 20 Jahren waren hier schon die ganzen Ökos, die gesagt haben, nee, kein Fleisch mehr. Ne? Und die Hippies und so, und da haben sich halt einfach hier so eingebürgert und haben sich überall schon so kleine... Man sieht in manchen veganen Läden richtig, wie alt die schon sind und wie öko die sind. Ja, was willst du mir jetzt sagen?
Was habt ihr denn gegessen?
Mathieu macht mir immer so komische Zeichen, dass ich weiterreden soll. Ich verstehe, aber bin dann aber leider ehrlich verwirrt. Was haben wir gegessen? Dumplings halt. Mit Lino und seiner Freundin.
Du meinst, in den Dumplings war Lino drin?
Natürlich waren in den Dumplings nicht Lino drin. Die Dumplings waren in Lino irgendwann. keine Ahnung, was in den Dumplings drin war. Da war bestimmt.
Was hast du danach davor gemacht?
Davor habe ich ein bisschen getanzt. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt... Ich darf das wahrscheinlich einfach nicht erzählen, so, weil das einfach nicht...
Es ist okay, dass du im Mauerpark deinen Namen getanzt hast.
Ich bin halt ein Waldorfkind, was soll ich denn sagen? Oh, ich, apropos Mauerpark, ich wohne direkt neben dem Mauerpark und ich war gestern kurz da, weil ich ein, ja, jetzt kann ich es auch sagen, ich wollte ein Raver-Outfit kaufen, ja. Ich wollte ein bisschen raven, und ich hab da, ich sah so geil aus, mich hat keiner erkannt. Es war eine ganz kleine Party, sage ich jetzt mal. Und alle waren auch sehr bedacht auf Abstand und wir waren unter 100 Leuten, was auf jeden Fall auch erlaubt ist. Das heißt, es war alles legal. Und wir haben halt ein bisschen Hardcore-Techno geballert. Und die Leute sahen alle so witzig aus, als seien sie aus dem Berghain ausgeschissen worden. Wirklich. Sonntag um, weiß ich nicht, 16 Uhr. Die Leute sahen einfach aus. Du dachtest, also nicht, ich meine jetzt gar nicht, weil sie fertig aussahen oder durch, sondern weil sie halt so gekleidet waren. Und die Leute, wenn sie wirklich Bock haben, sich in Berlin ready für eine Raver-Party zu machen, dann siehst du das auch so. Dann haben die Netzshirts, riesige, hohe Schnürboots über die Knie, die Männer so wie die Frauen. Ja, und die Leute sehen einfach erstaunlich krass aus. Das ist echt heftig. Ich liebe diesen Stil, ich liebe das. Ich könnte das natürlich jetzt nicht jeden Tag auch selber tragen, will ich auch gar nicht, aber ich finde es sehr, sehr toll, mir das anzugucken. Und Afra, Linus Freundin, die will halt auch Mode studieren und deswegen kommt sie auch nach Berlin und so, das ist alles ganz süß. Nee, das ist toll und ich muss sagen, ich bin, hier in Berlin ist es so, dass wenn man hier hinkommt von irgendwo anders, auch wenn man davor kein FOMO hatte, und zwar
Fear. Was ist FOMO?
FOMO ist Fear of Missing Out.
Ah, ja.
Also dieses einfach Angst, was zu verpassen haben, hatte ich nie. Ne? Nie. Wenn ich zu Hause in Hamburg bin, ey, und mir können meine besten Freunde sagen, heute geht die beste fucking Party. Wenn ich auch nur ein bisschen müde bin, bin ich so, nö, ich bleib zu Hause und backe und koche und lese und guck Netflix und mach mir die Nägel oder meditiere, whatever, aber bloß nicht feiern gehen. Hier ist es halt so, es geht gar nicht ums Feiern an sich, weil feiern kann man ja auch gar nicht so richtig, richtig am Wochenende wegen Corona, weil die Clubs noch nicht offen haben wieder. Aber es geht immer irgendwas. Du, also, ich habe auf jeden Fall bis jetzt immer jeden Tag mindestens 2 bis 3 Sachen gemacht. Also wirklich, ich bin zur Insel der Jugend, dann waren wir abends noch irgendwie in Kreuzberg unterwegs, dann ist man irgendwie an einem Samstag waren wir auf dem Boot unterwegs in Alt-Tegel und dann sind wir abends noch zu einer Hausparty, haben danach noch irgendwie um 4 Uhr morgens
in Neukölln
rumgetummelt.
Mann,
halt so ein bisschen, man hat halt zumindest immer was vor, ne? Und ich muss mich manchmal selber zwingen, einfach hier wirklich, das können die Berliner halt gut, die ich hier kenne, die Ur-Berliner, die hier seit 27 oder was weiß ich, wie vielen Jahren wohnen, die können halt ganz gut einfach sagen, Samstag, ich bleib zu Hause, weil die genau wissen, morgen geht auch was, übermorgen geht auch was und nächsten Samstag geht noch was Krasseres. Also das finde ich schon, sehr interessant. Und ich habe gestern ein Casting-Video abgeschickt.
Wow.
Wow.
Wohin, in welche Stadt?
Ich habe ein Casting-Video nach München geschickt.
Aha.
Ja. Das macht der momentan, geht das ja nicht anders. Man kann ja nicht physisch zu Castings. Und ich war sehr, sehr müde, weil ich nicht so viel gepennt hatte die Nacht davor. Hab, ich glaube, alle Methoden gegoogelt, wie man schnell wach werden kann, die nicht Drogen involvieren. hab mir 3 Espresso reingezogen, hab 2-mal eiskalt geduscht, was bei diesem Wetter in Berlin momentan sehr, sehr gut ist. Und bin dann, hab dann getanzt. Ein bisschen Techno-Tanzen morgens ist halt ziemlich geil, weil du halt sehr schnell...
Aber nicht fürs Video, zur Vorbereitung.
Ja, zur Vorbereitung, weil ich halt wach werden musste, so um 9 Uhr morgens. Und dann kam meine Freundin vorbei, Emily, und hat das mit mir gemacht. Und das war hoffentlich okay. Ich kann nicht einschätzen, wie
es war. Hast du es dir angeguckt oder nicht?
Du weißt, ich kann mir nie was angucken. Ich höre mir doch noch nicht mal diesen Podcast danach an, im Gegensatz zu dir, weil ich halt einfach meine eigene Stimme nicht hören kann. Weil ich dann immer zu selbstkritisch werde.
Weißt du, warum man seine eigene Stimme unangenehm findet,
weil wenn man sie hört? Weil man sie anders hört als in seinem eigenen Kopf.
Ja, aber normalerweise, wenn man spricht, hört man es ja sowohl über die Knochen als auch übers Ohr. Aber es muss erst Hall rauskommen und muss dann ins Ohr.
Aber vielleicht ist die Stimme auch einfach scheiße.
Vielleicht ist meine Stimme auch einfach scheiße, Michael. Dankeschön. Können wir jetzt mal über deinen Bizeps reden?
Warum? Ja, der ist sowieso gut.
Ah ja, genau, ganz genau.
Nein, nein, der steht über allem. Bei dem können wir
das nicht war auch die erste Sache, die Michael Mathieu gesagt hat, als er sie
als wir uns kennengelernt haben, hat er mich gefragt, worauf bist du besonders stolz in deinem Leben? Stimmt's? Kannst du noch erinnern?
Ja, natürlich. Und da wie aus der Pistole geschossen.
Der Bizeps.
Nicht etwa meine Musik oder mein Erfolg oder meine...
Ich wollte einfach was komplett Ego-Freies sagen.
Ja, finde ich auch gut.
Weißt du, was ich meine? So, alle erzählen mal, was sie Geiles gemacht haben in ihrem Leben. Ne? Fuck that. So, ey, ich finde meinen Bizeps super.
Und dafür kann ich noch nicht mal was. Bitches. Eben. Ja, klar. Das ist so, wie wenn du sagst, ich finde einfach meine Haare toll oder die Form meiner Nase. Klar. Es ist sehr oberflächlich, aber es ist auch nicht so ein Ego-Gefühl.
Also gerade hier in Berlin, wo alle labern, was sie alles machen. Ja. Projekte hier, Projekte da, keiner macht was. Alle
keiner
Party,
macht was.
Weißt?
Alle machen nur diese Alibi-Studierer. Das habe ich auch schon bemerkt einfach. Das ist so witzig. Du hast hier diese Alibi-Studierer, die den ganzen, die irgendwie sagen so, ja, ich gehe nach Berlin, um zu studieren, um mich selbst zu finden, Inspiration zu finden. Ja, Bro, im Endeffekt gehst du einmal irgendwie im Monat zur Vorlesung und ballerst dich jeden Tag von Dienstag bis Sonntag einfach weg. Und das ist halt der Inhalt deren Lebensmoment.
Wie sie das Spiel. Er spielt hier schon Klavier, Mozart, ein kleiner Glenn Gould.
Ja, die entertainen uns die ganze Zeit mit Rückenwind, wollte ich gerade sagen, mit Hintergrundmusik, das finde ich
also,
super.
Vor allem Vincent kann gut Rückenwind machen.
Vincent kann gut furzen und dann losfliegen, ne? Ja. Der macht dann immer so kleine Sätze. Wupp.
Ach Mann, hier.
Oh, jetzt wird gequarzt, deswegen darf der Vinci auch jetzt.
So, hier, ah, stimmt.
Wie findest du denn, was kannst du denn, du kannst so gut die Dinge auf den Punkt bringen, Michael. Ja. Was ist für dich denn der Unterschied zwischen München, deiner Heimatstadt und Berlin?
Ach, du bist auch, du bist ursprünglich Münchner?
Ja, ja.
Oh Gott. Ach stimmt, wir haben ja über Bayern gesprochen.
Was heißt
hier, oh Gott? Na, ich find's oh Gott, weil ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt, der in München aufgewachsen ist und jetzt hier wohnt und es hier liebt. Aber ich finde halt, es gibt keine größere Diskrepanz zwischen deutschen Städten als München und Berlin.
Ja, das ist ein Kulturschock auf jeden Fall.
Weißt du, was ich, ja. Wie lange wohnst du hier schon jetzt?
11 Jahre.
Mhm. Tja.
Ja, also für mich war es eigentlich eher so, oh, endlich angekommen. So. Mhm. Endlich. Weil ich war immer schon eher, hab ich mich nicht so.
Nomade.
Ich habe mich nicht so wohl gefühlt, also so in meinem Kreis, ja. Aber so.
Mit der Stadt.
Ja, so. Ich habe mich hier mehr verstanden gefühlt, auf jeden Fall.
Aber echt, dass sie das Gefühl...
Also für mich war es eigentlich gar nicht so eine Riesenveränderung. Ich habe eigentlich genau das Leben weitergeführt und konnte noch viel mehr mich entfalten als dort, vor allem als Künstler.
Ja.
Weil in Bayern ist halt schon so... In Bayern ist halt ganz krass Leistung angesagt. Ne? Mhm. Also, wenn du nichts machst und nichts bist, so dann...
Wenn du nichts hast, immer, dann bist du nichts.
Ja, so ist sehr wichtig, dass man irgendwie was macht. Mhm. Und wenn du halt Künstler bist und auf der Bühne stehst, dann bist du halt eher so... Dann bist du so angeguckt, so.
Oh mein, der Ormi. In seiner Haut möchte ich ja nicht stecken.
Also du kannst ihn noch. Ich habe dich auch gefragt, wo ist denn dein Akzent hin? Hast du ihn ja lange abtrainieren müssen?
Nee, ich habe mir den eigentlich nie so richtig angeeignet, weil ich immer eigentlich so unter allen möglichen Nationalitäten aufgewachsen bin. Mhm.
Was heißt
mein Deutsch war eigentlich eher ein bisschen versaut, also ein bisschen schlechter geworden.
Dreckiges Deutsch einfach.
Wo bist du denn gewesen?
Nirgends, ich bin in München, aber ich habe halt nur ausländische Freunde gehabt.
Ach so.
Ah, du hattest ein. Ach scheiße, das Wort darf ich jetzt auch nicht sagen, weil es politisch nicht korrekt ist. Das Wort mit K, was eher die Ausländer in Deutschland beschreibt. Wartest du eher so ein K-Deutsch?
Nee. Alles Mögliche. Von,
was ich sehr
also
witzig
sehr viele
finde,
Asiaten zum Beispiel waren am Anfang sehr viele Asiaten. Natürlich auch Kennex, dann Jugos. Bin viel mit Jugos aufgewachsen.
Yes. Ach so, deswegen so, hast du ein gebrochenes Deutsch ein bisschen.
Verwahrlost,
und dann immer, wenn ich zu meiner Mutter nach Hause kam, astrein. Astrein ist Deutsch, immer so geswitcht. So, ich wusste, hier kann ich nicht so reden.
Und was war dann der Switch? Also kannst du das mal ein Beispiel machen? Wie alt warst du da? So jugendlich wahrscheinlich.
Ja. Also, zum Beispiel habe ich immer gesagt, weiß schon. Nach jedem Satz, weiß schon. Oder Mann habe ich auch gesagt. Weißt du, Mann, ey Mann, weiß schon, Mann.
Aber das finde ich nicht so schlimm. Aber das hast du vor deiner Mutter nicht machen können. Oh Mann.
Nee, das war nicht so cool.
Aber die hat auch nicht auf dem Bayerisch bestanden.
Meine Mutter sowieso nicht. Die ist ja Badenserin.
Ah ja, natürlich. Das ist ein Riesenunterschied. Ich kapiere das immer nicht. Ist nicht Baden-Baden auch Teil von Bayern?
Ja. Also, ja, wo kommst denn du her?
Nee, also. Das stimmt nicht. Mein Vater ist halt Urbayer.
Also dein Vater ist ein Urbayer.
Ja. Also ich habe es gelernt von Kindheit an. War bayerisch reden immer so, das hat man immer auch Spaß gemacht.
Das ist auch lustig einfach.
Also wir haben es irgendwie gelernt, mein Bruder und ich. Aber wir haben es halt immer nur angewendet, um irgendwie Scheiße zu labern. Oder so. Und jetzt?
Ja moin, ihr Freulich.
Jetzt so, wo ich so lange weg bin von zu Hause, feiere ich das voll.
Ja?
So, ja, ich liebe es.
Ich muss sagen, ich dachte auch, ich komme damit zum Beispiel gar nicht klar, auch gerade was Männer zum Beispiel betrifft, die ich kennenlerne. Aber ich wurde dann eines Besseren belehrt. Ich hatte irgendwie vor 3 Jahren habe ich mal einen Typ kennengelernt aus Wien. Und ich weiß, es ist nicht derselbe Akzent. Es ist ein Unterschied, aber für Leute, die keins von beiden sprechen, ist
im Norden kommen,
irgendwo ähnlich. Also es hat Ähnlichkeiten von der Tendenz einfach.
Was in Österreich?
In Österreich, ja, genau. Also
das
einfach
ist ja auch der gleiche Volksstamm.
Ist auch der gleiche Volksstamm. Ja, die Bayern sind ja auch fast eher Österreicher als Deutsche.
Abendvolk. Abendvolk. Die haben sich gemischt mit Kelten und römischen Söldnern und sind eben ins Alpenvorland gewandert.
Na siehste. Also sie haben alle denselben Ursprungspapa und Mama. Mama, ja, genau. Und da habe ich tatsächlich, weißt du noch, Max?
Na, wir haben auch ein bisschen Wikingerblut.
Erinnerst du dich noch an Max?
Ja, ich erinnere mich an Max.
Der mit den langen Haaren?
Ja.
Genau, und der kam aus
Wien. Ach so, der mit den, das Model.
Oh Mann, jetzt hast du es gesagt. Entschuldigung. Also okay, mein Ding ist, das muss ich kurz erklären. Ich habe nie in meinem Leben Leute aus meiner Branche gedatet. Ja, nie, wirklich. Weil ich einfach, das ist gar nicht ein Vorteil oder so, aber leider, also das heißt leider, ich habe einfach über die Jahre, wo ich diesen Beruf mache.
Hast du nie gebeten?
Du kommst aus einer ganz anderen Welt gerade, ne? Ja. Vera hat gerade Klavier gespielt und ist ein bisschen raus. Nee, ich hab noch nie Models gedatet oder so, weil ich einfach sehr wenig Interesse an ihnen gefunden habe. Ich hatte immer so, für mich zählt ja auch, es hört sich immer ein bisschen so plain an oder ein bisschen, ja, so als würde das jeder sagen, aber es ist tatsächlich so, das Aussehen für mich absolut nicht zählt. Wenn ich die Typen, mit denen ich was hatte, nebeneinander aufschreiben würde, sehen sie alle anders aus. Ich glaube, das hatten wir auch schon beim Podcast besprochen. Ja. Und dadurch bin ich immer erst an jemandem interessiert, wenn er mit mir redet oder wenn ich eine Art von Körperkontakt zu der Person habe. Das heißt, ich habe ihn zumindest einmal angefasst, hört sich direkt ein bisschen dirty an. Nein, ich muss die Person einmal umarmen oder einmal kurz den Arm anfassen, einfach nur, um die Energie zu spüren zwischeneinander. Und bei Models war es halt bis jetzt, sage ich zumindest, oder bis Max, immer so, dass ich die kennengelernt habe und man denkt sich so, Max war ein ehemaliger Verflossener, so eine kurze Zeit. Und dann war super netter Kerl, so, und dann habe ich den halt kennengelernt, genau, halt Model, und ich hatte nie was mit Models, weil ich das halt nicht interessant fand. Und weil auch viele der Models, die ich kennengelernt habe, einfach sehr mit sich selbst beschäftigt waren, und dieses Vorurteil, was man hat, Models sind dumm, zählt für mich bei Männern leider schon und bei Frauen gar nicht. Weil Frauen sind oft einfach schüchtern tatsächlich.
Elena,
ja, ist aber so. Es tut mir leid. Mega Kackfeminismus, ich weiß. Aber es ist leider wirklich in der meisten Zeit so, die sind super nett, aber dann fragst du sie halt, wie alt bist du? Ja, 29. Und was machst du? Ja, ich model. Und ich so, und sonst so? Also definierst du dich nur übers Modeln oder irgendwas anderes auch?
Ja,
aber
wenn er nichts anderes gelernt hat.
Das ist es halt. Die sagen dann, naja, ich habe halt mit 17 Schule abgebrochen, und weil ich halt angesprochen wurde, die haben halt eine coole Karriere hinter sich, keine Frage, haben dann vielleicht auch schon mal für Armani oder Hugo Boss was gemacht, aber das ist halt so das Einzige, was sie vorweisen können. Und ich sage halt immer, für Aussehen kannst du nichts. Es ist halt ein Geschenk von Gott.
Findest du nicht, dass vielleicht, ich bin total Feministin auch, ich bin komplett, aber ich finde das ein bisschen übertrieben, weil wenn du zum Beispiel fragst, warum ist das ein Unterschied, zum Beispiel wenn du sagst, für mich Frauen mit 29 sind nicht so dumm wie ein Mann, zum Beispiel wenn eine Frau dir sagt, ich habe gemodelt, ich bin Model, das findest du nicht strange?
Ja. Aber bei Männern schon.
Ja, aber das ist zum Beispiel dieser konservative Gedanken, die man Frauen immer noch haben, das ist eine Frauenarbeit, und das
stimmt. Ja, ich glaube, aber bei mir ist es wirklich ich war auch früher immer der Meinung, Modeln, das sind ja nur dumme Girls und so, also da war ich schon auch irgendwie ein bisschen voreingenommen, aber einfach durch die Erfahrung der letzten 5 Jahre habe ich einfach wirklich gemerkt, dass ich sag jetzt mal 90% von den Männern, die ich kennengelernt habe, waren einfach sehr, sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt. Und ich sag nicht, dass es so bleibt, weil ich glaube auch, dass mit 28 sagt man ja auch so im spirituellen Rahmen, dass man dann nochmal den vierten Zyklus seines Lebens beginnt. Also alle 7 Jahre ist es ja auch rein biologisch so, dass sich dein kompletter Körper einmal erneuert hat. Das heißt, jede Zelle deines Körpers ist alle 7 Jahre komplett neu. Und das heißt, du bist ein anderer Mensch. Und das merkst du sowohl biologisch. Ich habe zum Beispiel, banales Beispiel, aber ich habe mit 14 von einem Tag auf den anderen Locken bekommen. Ich hatte immer glatte Haare und plötzlich hatte ich Locken. So, und dann mit 21 ist bei mir halt dieser Switch gekommen, dass ich plötzlich angefangen habe, in eine komplett neue Richtung zu denken. Und ich merke das halt auch bei vielen meiner Freunde, die jetzt 7 oder 28 sind. Da kommt halt nochmal ein krasser Lebensswitch. Deswegen glaube ich auch, dass die dann alle so in einem Alter waren, wo die halt gesagt haben, okay, ich habe es jetzt nur gemodelt, eigentlich weiß ich aber auch gar nicht so richtig, ob das mein Ding ist. Nein.
Aber das ist ja auch so, dass ich meine, viele Leute, darf man auch nicht vergessen, die können eben mit Modeln sehr viel Geld verdienen.
Natürlich, ja. Und man ruht sich darauf aus, das kann ich auch verstehen, ja.
Und dann, das lenkt sie auch ab davon, sich tatsächlich um ja, was
die
anderes zu kümmern.
Die haben nicht mehr Zeit. Die haben nicht mehr Zeit. Ja. Vor allem ja. Männer, die langsam brauchen, die brauchen viel mehr Zeit als die Frauen, um eine ja. Entscheidung zu treffen oder irgendwie etwas machen in ihrem Leben oder sein werden. Die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ein Mann mit 28, 27, nicht jeder Mann ist so, ist wie eine Mädchen, ich glaube, mit 19, 21. Ja. Also mit 21, 20,
was finde 21. ich nun wieder ein bisschen politisch inkorrekt?
Ich finde,
ja.
ich war früher mit 21. Guck mal, mein Mann ist 40, ich bin da 33. Ich hatte schon einen Freund mit gleicher Alter, das hat nicht
Hattest du schon mal einen jüngeren Freund?
Das möchte ich haben, wenn ich 60 bin.
Okay. Oh, sag okay. mich gut, nicht. Dass Michael jetzt gerade im Anschluss
ist. Hallo Schatz!
Hallo Schatz! Ah, oh, wie schön die beiden aussehen, nicht. Deine beiden Männer, wie toll.
Ja, die sind hinterm Spiegel.
Er hat alles gehört, glaube ich. Nein, aber ich meine das gar nicht so böse. Wir waren eigentlich auch beim Thema... Wir waren auch beim Thema Akzent. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich fand den Akzent dann relativ schnell egal, weil er ist auch zum Glück, er kam auch aus Wien und jetzt nicht aus dem Dorf in Österreich.
Ach, du meinst jetzt Max.
Genau, und nicht aus dem Dorf in Österreich. So, er war halt schon sehr... Er hat auch nur gemodelt, muss ich auch zu seiner oder meiner Verteidigung sagen, dass ich ihn überhaupt toll fand. Er hat auch nur gemodelt, um Geld zu verdienen für sein Schauspielstudium, ja. was er dann in London auch jetzt mit Bravour absolviert hat, wow. nach 3 Jahren. Also ich bin sehr stolz darauf. Hat er toll gemacht.
Und nee, ich mochte den auch. Ich fand den auch nett. Er war mir ja. nur auch für einen Mann ein bisschen zu hübsch.
Ja, aber was heißt hübsch? Du warst ein ultra hübscher Mann. Das kannst du
ja, aber ich war schon ein hübscher Mann. Ich war schon ein hübscher Mann mit 13.
Ja, er bestimmt ja auch. Na und?
Ja, stimmt.
Das ist doch gar kein Argument gerade.
Ja, aber ich weiß, was es mit dir macht, wenn du...
Wenn du so hübsch,
du hübsch bist.
Ich weiß, ich war sie immer so hübsch.
Nein, das ist total... Ich sehe das hundertprozentig ein. Das, was du gerade sagst, das stimmt hundertprozentig. Ich habe mit meiner Therapeutin vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen.
Ich bin unfassbar hübsch und ich bin immer noch da.
Du bist immer noch da, genau. Du hast es trotzdem durchs Leben geschafft. Wäre das wirklich unglaublich sexy vor allem. Aber das macht auch eher deine Attitude, ja. Sie meinte zu mir, meine Therapeutin, dass man immer davon ausgeht, dass schöne Frauen es leichter haben im Leben, ne? Mhm. Weil sie leichter irgendwie einen Job bekommen und sowas alles. Und bei Männern ist es bestimmt ähnlich. Wir haben halt über Frauen gesprochen, weil wir beides Frauen sind und auch wegen meinem Job. Und sie meinte, dass es halt ein unglaublicher Druck ist, aber auch nicht, man muss gar nicht unbedingt modeln dafür, aber man wird immer in eine Schublade gesteckt als hübsche Frau. Ja. Gerade von Männern natürlich auch irgendwo. Und weil... Es ist ja auch normal, wenn du am Anfang immer noch easier, sag ich mal, wirklich durchs Leben kommst, vielleicht damit, und eher bekommst, was du willst, kannst du dich ja, wie bei den männlichen Models, wie du schon meintest, du brauchst dich ja gar nicht über was anderes zu profilieren, außer deine Schönheit oder dein Äußeres. Das heißt, die Leute stecken dich in die Schublade und wenn du irgendwann anfängst, ich habe doch mit Steffi letztens lange drüber gesprochen, meiner Freundin Steffi Giesinger, die auch einige wahrscheinlich kennen werden, sie meinte auch, sobald man anfängt, sich mit etwas anderen profilieren zu wollen. Das heißt, du fängst an, irgendwie etwas zu machen, was so in eine andere Richtung geht, und dich einfach ein bisschen anders orientierst. Du willst irgendwie ein Produkt entwerfen, du willst Leuten was Gutes tun, du willst vielleicht eine Charity oder irgendwie sowas, was halt nicht um Aussehen geht, sind die Leute direkt so, ach Mäuschen, bleib mal lieber bei dem, was du kannst, nur vom Gefühl her.
Das ist so schlimm.
Ja, steck mich in eine Schublade.
Sehr, sehr schlimm. Die Leute müssen wirklich damit aufhören. Ja. Weil das ist genau das Gleiche, wie man zum Beispiel über Themen, die man einfach Interesse plötzlich hat oder etwas erweckt in sich. Ja. Und man sagt immer, ach nee, bleib einfach, wo du da bist, wo du bist.
Es gibt doch dieses Sprichwort mit dem Schuster, bleib bei deinem eigenen
Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja.
Das ist so ein Quatsch, weil heutzutage, wir können uns so viel entfalten und wir können uns mit allem, ich bin halt immer der Meinung, für mich selber auch, um mich selber ein bisschen zu pushen, wenn ich manchmal gar nicht so richtig weiß, ist das noch das Richtige, was ich mache oder was ich will oder was wollte ich gestern, das will ich heute nicht. Ganz ehrlich, ich kann morgen aufwachen und eine neue Identität haben, wenn ich will. Als ich gestern da tanzen gegangen bin, ich habe mich angezogen und ich habe mich wirklich verkleidet. Also
du warst doch froh, dass ich niemand erkannte.
Mega! Meine Freundin, ein bisschen laut gerade, meine Freundin, als sie mich gesehen hat und irgendwann erkannt hat, meinte so, boah, können wir dich heute bitte Bernadette nennen? Und ich war so, okay, heute bin ich halt Bernadette. Und ich habe halt auch Freunde hier, die machen das wirklich so rollenspielmäßig, jetzt nicht im sexuellen Hinsicht, sondern einfach... Die denken sich morgens jemanden aus. Ja. Hey, ich bin Autorin. Meine Eltern sind beides Krankenpfleger und ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, 25 und wohne seit
7 Jahren in Berlin und ich bin halt einfach eine andere Person. Und einfach mal zwischendurch gucken, wie fühlt sich das an, diese Mauern und diese Muster, die man sich selber auferlegt hat, einfach mal mit anderen Augen zu betrachten und einfach andere Perspektiven.
Aber das war ein langer Kampf und ich finde, das ist gerade die Chance eurer Generation, vor allem deiner, dass tatsächlich dieser Begriff der Identität oder des
Vincent
Egos oder so. Hallo, hallo Vincent, er will rein, er will mitmachen, ja klar.
Er will raus zu uns.
Dass das alles nicht mehr wichtig ist. Es beginnt sich zu relativieren.
Ich frage mich
dadurch nur, ist eure Menschen Generation auch toleranter. Ihr seid mehr imstande, neue Wege des Lernens zu erforschen.
Ich frage nur mich, ob sie solche Leute, die sowas sagen oder so behaupten, keine Ahnung, ob sie überhaupt reflektiert sind.
Ja,
ob
gar
sie
nicht.
Überhaupt,
ja, das sind Vorurteile.
Überhaupt,
weil die Angst haben, sich selbst zu verändern, ja, weil sie dann nicht mehr wissen, wer vollkommen bin ich, richtig. Wo ist meine Identität, also wo stehe ich im Leben.
Identität ist auch so ein Schlagwort. Das beginnt auch sich aufzulösen. Wir sind, wenn wir einschlafen, ein anderer Mensch, als wenn wir aufwachen.
Können wir. Wir können ja. Aber auch einfach in unserem...
Na, wir sind es auch, wenn ich jetzt biologisch gesehen.
Ach so, ja.
Ich habe
ganz andere Hormone werden frei.
Jemand hat mir das gesagt. Das war echt interessant, dieser Satz. Jemand hat mir das gesagt. Ich habe mich für diese Black Lives Matter...
Vera, das würde mich eh interessieren. Ich habe als Person of Color in Deutschland.
Nee, aber ich wollte nur was sagen, wegen diesem Thema. Mhm. Jemand hat mir gesagt, sie ist weiß, Russin, keine Ahnung, oder eine Mischung von irgendwo.
Weiß,
sie hatte mir gesagt, ich habe ihr gesagt, du weißt nicht, wie das ist, weil du nicht schwarz geboren bist. Ja. Du hast gar keine Ahnung. Du kannst auch dafür stehen mit uns, aber du wirst nicht verstehen.
Ja.
Und die hat gesagt, ja, das ist aber ein Quatsch. Meine Tochter hatte auch lockige Haare. Ich verstehe dich nicht, warum für dich so schlimm ist, wenn jemand deine Haare anfassen möchte. Meine Tochter will man auch ihr irgendwann die Haare immer anfassen. Ich habe gar kein Problem. Ach, bleib in was du am besten machen kannst. Ich dachte mir, was meinst du mit was am besten ich machen kann? Ich bin schwarz. Das ist das Beste, was ich machen kann. Das Beste, was ich bin. Also als Weiße mir das zu sagen.
Wow.
Zum Beispiel deswegen frage ich
das
in solche
Sätze. Das ist aber dieser Privilege, der White Privilege,
ja,
genau bei solchen
aber
Menschen.
Aber ich möchte gerne trotzdem das generalisieren in diese Thema, was bleibt mit was du kannst, bleibt mit was du bist. Das geht so extrem, solche Sätze, genau zu diesem Thema, die man so vorsichtig rangehen muss, genau wie für dich als Model, als jüngere Mädchen, die talentiert ist und selbst sich erfinden oder finden möchte, dass mir jemand auch irgendwie das Recht sich gibt oder nimmt sowas an jemand sagen.
Ich finde das schön, dass du das vergleichen kannst.
Weil
also
ich kann
von
das vergleichen,
Position.
Weil das ist verletzend, egal in welche Richtung geht. Das ist
weil für Aussehen, genauso für, ob entweder man hübsch ist oder man halt schwarz oder weiß ist, kann man halt nichts. Man wurde halt so geboren. Und es gibt dann halt natürlich die Variablen, dass man halt irgendwie, ich kenne auch Mädels irgendwie, die ein bisschen, also Mädels, Frauen, die ein bisschen älter sind, die halt eigentlich sehr, sehr hübsch sind, die halt wirklich aber sagen, Mary zum Beispiel, ne, die Tochter von Colomb, Mathieu's Frau, die hat mir letztens gesagt, ab dem Moment, wo sie ihr Kind bekommen hat, wollte sie einfach diese Sexualisierung der Frau wollte sie einfach loswerden. Das heißt, die Leute haben sie bis zu dem Zeitpunkt, bis sie 30 war, halt immer als sehr hübsche Frau und sehr sexy Frau empfunden. Sie ist halt auch Franzosin. Nicht, dass das heißt, dass Franzosen generell sexy, aber doch, sind schon sehr sexy.
Ja, aber die haben auch ein anderes Stil, so, das ist schon
so
schön.
Ja, schon einfach elegant so und haben einfach viel Anmut. Und sie hat dann angefangen zum Beispiel, sie hat dann ganz viel zugenommen, auch ungesund, so ein bisschen so 20 Kilo zugenommen. Nach der Geburt passiert sowas ja auch manchmal. Und hat sich dann darauf konzentriert, dass sie wirklich das Gegenteil von Sexualisierung, das heißt, sie hat ihre Haare grün gefärbt, hat sich gar nicht mehr geschminkt, hat sich richtig einfach unbedacht und ein bisschen unsexy angezogen tatsächlich, also extra. Und sie meinte, dass es eine richtige Selbstfindungsphase war, auch für sie nochmal mit 30, weil sie gemerkt hat, das erste Mal in ihrem Leben, wenn sie in ein Café gegangen ist, nicht mal der Kellner, sondern nicht mal der Typ an der Kasse hat sie wahrgenommen. keiner hat sie wahrgenommen.
Das finde ich aber schade. Da bin ich auch zum Beispiel eine andere Meinung.
Bin ich auch.
Ich finde es zum Beispiel
interessant, zum Thema interessant. Identität.
Ja, das finde ich interessant, dass sie einfach ihre Äußere verändert hat, einfach das selbe
aus der Rolle rauszukommen.
Genau. Aber ich finde als Frau, wir müssen uns nicht verändern und wir müssen uns nicht weniger anziehen, weniger sexy anziehen und
als
selbst
sind, ja,
zu
als
zeigen, wie stark wir sind, wie intelligent wir sind, wie gut wir in unserer Rollen sind.
Ja.
Also ich bin Mutter geworden von einem Monat, wie du weißt.
9 Monate.
Und ich, meine Körper ist wieder fit und ich mag einfach zu sein, wie ich bin. Und ich, wenn jemand mich als sexy Frau sieht, denn ich persönlich möchte gerne einfach zeigen, dass es mehr dahinten steckt, als
mehr.
Nur sexy sein. Aber ich werde meine Körper oder meine Kleidung nicht verändern, nur jemandem zu sagen, ich bin Frau, ich bin stark, ich ziehe mich komisch an, ich ziehe mich wenig schön an, damit du
würde
mich ernst nimmst. Das Gegenteil sollen Frauen machen.
Ja,
eigentlich finde schon, ich, weil Frauen sind viel zu stark. Also, mein Gott, das Kind kam zwischen meine Beine.
Raus!
Raus! Wer schafft das?
Ja, Frauen halt, ne?
Frauen. Das schaffen wir Männer nicht.
Nee.
Selbst mit dem größten Bizeps der Welt, das kriegt er einfach
nicht. Wie wird ein Mann ein Kind bekommen? Durch den Popo?
Durch den Popo? Das ist aber ein bisschen dahergeschissen.
Phil, du bist hergeschossen.
Mathieu, du musst einmal kurz weiter entertainen. Ich muss einmal auf Toilette.
Und du musst pflanzen. Ich habe nämlich einen Garten. Mathieu.
Du willst jetzt pflanzen? Ja, die Sonne ist ja wieder rausgekommen. Ja, klar. Wir haben hier seit 2 Tagen wirklich mein Arm, rechter Arm sieht aus, als komme ich aus dem Krieg.
Du musst mal erzählen in diesem Podcast, wie du mit meinem Nachbarn diskutiert hast.
Nein, es gibt hier auch Spannungen, aber es ist tatsächlich so, dass Pflanzen kaufen oder Pflanzen oder im Garten arbeiten ist für mich wunderbar, weil das macht Sinn. Das macht Sinn. Da hat man das Gefühl, dass man was Sinnvolles tut, wenn man dann die Hölzchen zusammen sammelt und dann abends im Kamin verbrennt und dann erschöpft ist aus den richtigen Gründen und dass man dann, ja, das ist eins der schönsten Sachen, die es für mich gibt. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ihr das Glück gehabt habt diesen wunderbaren idyllischen Ort zu finden und auch auszubauen. Ja, gut, jetzt bin ich natürlich.
Jetzt kannst du immer hierher kommen.
Jetzt bin ich in der Pflicht, aber.
Ja, du bist nicht in der Pflicht, du musst nur.
Ja, nee, genau, aber ich will es auch gerne.
Du musst nur hierher kommen.
Das mache ich auch, denn heute haben wir auch gefunden, hier ganz in der Nähe ist ein Baumpark.
Ja, Traumgarten heißt
auch das. Die beiden ausgebildete Gärtner, die waren kompetent und freundlich und haben uns viele neue Sachen haben wir gelernt. Du hast heute zum Beispiel gelernt, dass das beste Mittel, um Schnecken aus dem Garten abzuhalten, ist einen
Kupferdraht zu spannen.
Kupfer ist ein Metall, was nicht gut mit dem Schleim
der Schnecke eine chemische Reaktion
zusammenkommt. Und wenn die Schnecke
Stromschlag, den die kriegen und dann so, da gehe ich nicht mehr hin. Das ist komisch.
Da kriege ich nicht mehr hin. Das tut weh.
Ihr redet über Schleim?
Ja, über Schneckenschleim. Du warst weg.
Hättest du jemals gedacht, dass in deinem Podcast über Schneckenschleim geredet wird?
Ja, das kann schon vorkommen. Wir haben auch schon über
noch ekligere Dinge geredet.
Aber ich finde Schneckenschleim auch nicht eklig. Das ist kurz so, aber vom Ding her ist es ja auch einfach ein natürliches Sekret.
Ich finde das ziemlich genial. Stell dir mal vor, jemand produziert seine eigene Rutschbahn. Das ist genial.
Aber wie viele Schnecken brauchst du dafür? Und dann bist du auch immer glitschig.
Nein, eine Schnecke braucht dafür nur sich selbst.
Wie umarmt man eine Schnecke?
Es gibt einen sehr witzigen Witz. Ich habe in letzter Zeit, ich chill in Berlin mit ein paar Leuten, die sehr auf Witze fokussiert sind. Also wirklich einfach diese klassischen Witze, ne?
Ja.
Ich bin ja gar nicht so ein vom Humor her. Ja, er lacht jetzt schon, weil er das Wort Witze hört. Er zeigt auch auf mich. Hallo!
Helena Witze.
Und ich finde immer, Witze sind so, ist ein bisschen trying too hard. Also mein Humor sind Witze nicht. Wir lachen nicht, weil Witze, weißt du, wir lachen einfach aus eigenen Situation heraus.
Situationskomik.
Genau, Situationskomik heißt es einfach.
Es gibt da mal einen guten Witz.
Es gibt mal einen guten Witz, aber ich finde, also ich habe mich bis jetzt noch nie so damit... Sorry. Entschuldigung, Leute, heute wird eine sehr laute Folge. Müsst ihr halt durch. Wenn die jetzt noch hören, sind richtig, richtig gute Menschen einfach. Einmal kurz an dieser Stelle sagen. Und es gibt einen Schneckenwitz. Ich erzähle ihn jetzt einfach mal, weil ich den tatsächlich ein bisschen witzig fand. So. Eines Tages schmeißt ein Mann eine Schnecke aus dem Fenster, die er bei sich in einer Pflanze findet.
Aber du bist ja so ernst bei mir erzählen.
Ja, aber das ist doch das Ding.
Das
ist der Sinn des Witzes auch einfach. Gut. Okay. Er schmeißt eine Schnecke aus dem Fenster in den Garten. 2 Jahre später klopft es an der Tür, der Mann macht die Tür auf, steht die Schnecke da und sagt, sag mal, was das denn gerade hier? Das ist er schon. Also es ist einfach ein Schneckenwitz. Was war das gerade hier?
Den habe sogar ich nicht verstanden.
Echt nicht? Nach also zwei Jahren später, kommt
wenn er so
jemand.
Langsam ist?
Ja.
Ach so.
Ich sehe es.
Ah, er ist du.
Ich bin die Einzige hier als Ausländer.
Das ist eine Schnecke.
Ja.
2 Stunden. Ich hatte das Wort 2 Stunden nicht gehört. Nein,
2 Jahre.
Habe 2 Jahre.
Ich oh, noch Mann. Schlimmer. Ja, ja. Jetzt ist es derbe und witzig. Versteht ihr, warum Witze scheiße sind? Einfach.
Nee, das hält doch dann zusammen, weil die Deutschen lachen immer dreimal, wenn ein Witz erzählt wird. Einmal, wenn er erzählt wird, einmal, wenn er ihnen erklärt wird und einmal, wenn sie ihn verstanden haben.
Das sind die Deutschen?
Ja. Die Deutschen haben den Humor erst vor 20 Jahren entdeckt.
Stimmt, nach der Wende eigentlich.
Ja, stimmt.
Also, davor durfte man ja nicht witzig sein in Deutschland gefühlt. Also die Leute waren schon noch sehr auf
der. Wie heißt denn der geniale Entertainer, der damit angefangen hat? Die kommen alle aus Köln, die besten deutschen Komiker kommen aus Köln. Der Große, der jahrelang die... Harald Schmidt, Harpe Kerkeling. Die sind alle aus Köln.
Das ist gut.
Also danke Köln.
Ja. Danke Köln.
Köln ist eine sehr witzige Stadt, das stimmt.
Hat lange gedauert, aber es, glaube ich, hat geklappt.
Auch viele
Köln
Komiker.
Ist schön.
Ja, also wir entschuldigen uns vielleicht heute ein bisschen für dieses Chaos. Mhm. Denn wenn man auch nur ein Glas aufhebt oder hinstellt, dann ist das wie eine Atombombenexplosion mit diesem Mikrofon.
Deswegen auch sorry an Tim, an unseren Podcast-Guru.
Ja.
Er wird sich richtig freuen.
Ich glaube auch. Ich bin auch sehr stolz auf dich, weil du trotz deiner Angst vor Veränderungen das heute zugelassen hast.
Ja, vielleicht schmeißen wir es auch weg, hast du auch gesagt.
Ich glaube,
wirst du nicht wegschmeißen.
Ich glaube, werde ich nicht wegschmeißen, ja.
Ich glaube, das ist auch schön, manchmal eine Veränderung zu haben, wie mein Kind die Gabel gerade in den
Popo bekommen hat.
Vincent, willst du denn noch irgendwas beitragen? Ich habe das Gefühl, du hast heute dich ein bisschen rausgezogen. Woran liegt denn das? Hallo?
Ja. Ich muss sagen, ich finde das spannend, was du sagst, aber könntest du das elaborieren?
Jetzt hat er ans Mikro gegriffen. Ich finde, das war eine Aussage. Okay, den Lacher wollte ich. Nur den Lacher wollte ich. Mehr wollte ich gar nicht von dir. Ich glaube, er muss schlafen gehen. Er ist müde. Er ist fertig. Er ist durch heute.
Ja, ich weiß nicht. So sieht er nicht aus. Also ich glaube, der könnte jetzt noch 2-mal um den Garten krabbeln.
Ah, finde ich auch. Er guckt halt die ganze Zeit auf die Aufnahme, so als würde er merken...
Ich denke, das ist eine Kamera. Er glaubt, das hofft, er sich das fotografiert.
Er will kurz ein Shooting machen. Ich glaube, Vincent und ich
machen gleich mal ein Shooting. Ich mach mal kurz ein Foto. Können wir da für diese Folge posten. Warte mal.
Ja, also hier in der Nähe vom Grunewald sei, oder wir sind eigentlich fast im Grunewald, krass.
Mittendrin, aber 10 Minuten zu Fuß vom Wasser.
Hier ist es auf jeden Fall.
Oh mein Gott, ich habe mir meine Adresse gegeben.
Nein, Quatsch. Ich wohne auch in Prenzlberg, habe ich gesagt. Ich glaube nicht, dass die Leute, Berlin ist so groß, da werden die Leute sich auf jeden Fall nicht hinschmeißen. Mathieu macht ein Sign, als würde man ihm den Kopf abschneiden. Das ist seine Art und Weise, immer beim Podcast zu sagen, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt eine rauchen. Deswegen macht das Mathieu jetzt und ich sage dann auf jeden Fall schon mal Tschüss. Sagst du auch Tschüss, Mathieu?
Tschüss, ihr Lieben.
Noch irgendwas, was
alles
du sagen
Gute.
Willst?
Vielen Dank für unsere beiden ersten Gäste. 3 ersten Gäste.
Ja.
Vielen Dank, Vincent, an euch zu hören. Vielen Dank an euch.
Ja, wundervoll. Hallo Kleini. Nächstes Mal haben wir Thema, weiß ich nicht.
Habt ihr überhaupt ein Thema?
Nein, haben wir nicht. Wir sind richtig themenlos.
Ich finde, das ist wirklich ein Thema über Frauen und was man eigentlich machen kann und möchte und wie Frauen stark sind. Und
ja,
so.
Oh, ich glaube, ich habe eine Idee für den nächsten Gast. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Okay, perfekt. Damit machen wir euch gespannt auf die nächste Folge, die wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden wird als diese. Tschüss, gute Nacht. Tschüss.
Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.